Also das Thema ist die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes heute. Und da will ich das auf zweierlei Art und Weise anpacken. Zuerst über das Selbstzeugnis, was die Bibel selber sagt, über sich selbst. Dann will ich eingehen auf das, was Jesus darüber gesagt hat, über sein eigenes Wort und das Wort des Alten Testamentes. Und dann will ich auf einige Aussagen des alten Themas, des Alten Testamentes eingehen, das ein Thema ist von vielem Schlucken. Wenn die Gläubigen das lesen, sagen sie, aber das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht. Und wenn das Wort vom Himmel ist, dann ist das Himmelreich ein Platz, wo der Verstand ausgeschaltet ist. Also haben sie das Programm. Was das Wort Gottes, sie selbst aussagen der Heiligen Schrift. Ich glaube persönlich, und ich muss mit meinem persönlichen Zeugnis hier anfangen, ehe ich auf die Wissenschaft eingehe. Ich glaube, dass die Bibel aus dem Himmelreich stammt. Ich glaube, dass wir ewige Gedanken aus der ewigen Gedankenmatrix der Gesinnung und der Gedankenweise Gottes stammt. Und das ist meine feste Überzeugung, intellektuell gesehen. Die intellektuellen Gründe, die das verlangen, auf die gehen wir später ein. Ich glaube aber auch, dass mancherlei geschrieben worden ist, nicht als Diktat. Es sind einige Worte, die diktiert sind. So spricht der Herr. Schlagen Sie mit mir einige Stellen auf, dass wir das ganz klar vor uns haben, dass dies das ist, was das Wort Gottes. Offenbarung 14, 13. Wer liest das mir schnell vor? Offenbarung 14, 13. Also ich lese es dann selber vor. Und ich hörte eine Stimme, man muss flink sein mit Bibel finden, besonders wenn man mit anderen Professoren debattiert. Man muss schneller kommen als die. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, schreibe. Also jetzt kommt das Diktat. Schreibe, selig sind die Toten, die im Herrn sterben, von jetzt an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühsalen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Nun, das ist ein Ausspruch, diktiert von der Ewigkeit. Und wenn ein Ausspruch diktiert wird von der Ewigkeit, heißt das, dass die Gedankenweisen Gottes, die ewig sind, durch einen Ereignishorizont, um den technischen Terminus zu benutzen, hineindiktiert wurde. Wann sind die Gedanken Gottes in Ganzheit in die Zeit und in den Raum hineindiktiert worden? Wann ist das bewusst geschehen?
Ja. Und das Wort war Fleisch.
Das Wort, ausgezeichnet, da bekommen Sie eine A1A dafür, ganz richtig. Das Wort Gottes, nun das Wort ist der Logos, die Dissertationsweise Gottes, wurde hineingesprochen, die ewige Gesinnung Gottes wurde hineingesprochen. In wie viel Zeit brauchte das? Also Jesus lebte, was? 32 Jahre. Also finden wir ewige Gedanken in der Zeit inkarniert. Und das geschieht, wie ich morgen, wenn ich über Materialismus rede, das geschieht, dass die Ewigkeit in die Zeit hell hineinleuchtet. Sie kennen alle das Lied. Das ist, was geschieht. Und hier haben wir also die ewigen Gedanken Gottes, die in die Zeit hineinleuchten. Wenn Sie Schwierigkeiten haben damit, das heißt nur, dass Sie in der Schule keine Dimensionenlehre gelernt haben. Nur das. Viele Schwierigkeiten mit den modernen Menschen über die Ewigkeit und die ewige Psyche kommen davon, dass die Hälfte der Ausbildung, die wir früher hatten, nicht mehr gelehrt wird. Und Dimensionenlehre, wie man die Idee von einem Himmelreich ohne Zeit denken kann, das kommt davon, dass man diese Seite unserer Ausbildung vollkommen zu Diensten in Diensten des Materialismus ausgelassen haben. Und da muss man nachholen. Ich habe deshalb das kleine Buch geschrieben, die Demission des wissenschaftlichen Materialismus, um Ihnen zu zeigen, was ein Ereignishorizont ist. Die Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit. Nun nehmen wir noch ein Diktat, Daniel 8, 27. Will jemand vielleicht das vorlesen? Daniel 8, 27. Daniel 8, 27. Hat jemand das schneller als ich?
Und ich, Daniel, war schwach und lag etliche Tage krank. Danach stand ich auf und richtete aus des Königs Geschäft.
Ja?
Und verwunderte mich des Gesichts, und niemand war, der mir es auslegte.
Ja, darf ich es hier lesen in der Kirche-Übersetzung? Darauf war ich, Daniel, eine Zeit lang krank. Dann stand ich aber wieder auf und besorgte das Königsgeschäfte. Und ich war bestürzt über das Gesicht und verstand es nicht. Also das, was er gesehen hatte, wurde ihm diktiert und er verstand es nicht. Und er überlegte und versuchte, Verständnis zu bekommen. Dann 7, Daniel 7, 16, finden Sie das Gleiche. 16, Daniel 7, 16. Da trat ich zu einem von denen, die da standen, und er tat mir von ihm über alles die sichere Kunde. Und er antwortete mir, lasst mich wissen, was die Dinge bedeuteten. Diese großen Tiere, die vier, bedeuten vier Könige, die werden erstehen auf Erden und so weiter. Das Diktat in diesen Fällen wurde gegeben. Und mit menschlichem Verstand verstand man das Diktat nicht. Und dann kam der Engel auch durch den Ereignishorizont und legte die Dinge aus. Also um zu verstehen, besonders das von anderen Dimensionen, muss man zuerst die Information haben. Und dann muss die Information von der gleichen Quelle von oben eröffnet werden, dass man versteht. Ich bin geschickt worden, dass du verstehst. Also Gott legt großen Wert auf das Verständnis oder auf den Verstand. Zuerst kommt es in verschlüsselter Form, das Diktat, und dann wird es ausgelegt. Nun, das sind die direkten Aussagen. Was man mir nachsagt, ist natürlich, dass ich ein Gläubiger bin, an ein mechanisches Diktat des Wortes Gottes. Die mohammedanische Religion, die Muslime, die glauben, dass jedes Wort des ganzen Korans mit Interpunktion in der arabischen Sprache diktiert worden ist. Nun, die Bibel erhebt diesen Anspruch nicht. Nicht, dass sie diktiert worden ist, alles was da ist. Etwas ist diktiert. Und wenn es diktiert worden ist, dann heißt es, so spricht der Herr, schreibt. Und dann kommt die Auslegung sehr oft von der gleichen Quelle. Die Bibel aber hat auch die anderen Geschichten aus dem Buch Ruth und Esther und lauter solche Sachen, auch die lyrischen Sachen von David, die sind nicht diktiert. Aber der Geist Gottes lenkte die Gedanken. Und sie wurden niedergeschrieben unter der Aufsicht des Wortes Gottes, aber mit der Färbung der Persönlichkeit des Gefäßes, durch das sie gegeben wurden. Nun, einige Bücher in dem Kanon der Heiligen Schrift tragen nicht einmal den Namen Gottes, nicht einmal den Namen Christi. Nicht einmal den Namen Jehovas, Jahwes. Aber die Bibel bezeugt von sich selber, dass alle diese Geschichten denen gegeben wurden, die hören sollten. Schlagen Sie auf 1. Korinther 10, 9. 1. Korinther 10, 9. Und wenn Sie schneller sind als ich, dann lesen Sie es vor. 1. Korinther 10, 9. Haben Sie es? 10, 9. Also, Ich warte.
Ja, Sermon.
Also ich lese es, wenn Sie nicht da sind. 10:9.
Lasset uns auch
in ah, wunderbar.
Versuchen, die etliche von jenen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht.
Mhm, weiter. Das nun war 8.
Auch nicht, gleich wie jener etliche murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Solches widerfuhr jenen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist.
Ja, also die Geschichten im Alten Testament sind zu einem Teil unästhetisch. Das wissen Sie. Es sind sehr viele, die man heute, also in Amerika wenigstens, nicht durch die Post schicken darf, weil sie nicht ästhetisch sind. Aber Gott ließ sie schreiben zur Warnung. So kann der Mensch sein. Und Jesus hat das bewiesen, als er auf Erden war, als er sagte, er lieferte sich ihnen nicht aus, er vertraute sich ihnen nicht an, weil er wusste, was ihnen im Herzen war. Nicht wahr? Weil die Schrift das weiß, zeigt sie, wie der Mensch wirklich ist, dass der Mensch zu Buße kommt. Aber auch diese schlechten Sachen, die geschrieben worden sind, sind wahr, indem sie wahrlich schlecht sind, wie wir. Dass wir kein überaus schönes Bild von uns selber kommen, dass wir sehen, von welcher Tiefe und von welcher Grube wir gekommen sind. Aber Sie dürfen nicht denken, wenn Sie von Ehebruch lesen, und wenn Sie von David, der Gesalbte Gottes, lesen, dass er Uriah, den Hethiter, auf gemeinste Art und Weise ermorden ließ durch Joab. Diese Dinge, sagen Sie, sind unerbaulich. Sie sind nur erbaulich in dem Sinn, dass sie uns selbst vor uns selbst warnen. Und deshalb sind sie sehr wahr, obwohl sie unästhetisch sind. Und viele natürlich der Opfer, ich meine, wie die Juden die Tiere geschächtet haben? Ja, geschächtet ist das richtige Wort. Ich meine, es ist sehr schmerzhaft, das zu tun. Ich weiß es nicht, ob Sie es jemals gesehen haben. Es ist nicht schön. Aber es ist alles ein Sinnbild, um uns zu warnen, was die Konsequenzen der Sünde sind. Ich habe vorgestern erzählt von einem Wissenschaftler namens Paul Kammerer. Der hat einige Versuche gemacht an der Geburtshelferkröte. Vielleicht erzähle ich einmal von diesen Versuchen. Das Tier bekommt, wenn es normalerweise paart, keine Koplo, also Paarungsschwämme an den Daumen. Und die normalen Kröten bekommen das, wenn sie im Wasser paaren. Und Paul Kammerer wollte zeigen, dass wenn Wasser da ist, dann wird die genetische Information so entwickelt, dass die unter dem Einfluss von Nässe draußen, dann entwickeln sich diese Schwämme. Er hat es auch getan, aber eine Assistentin hat versucht, seine Arbeit zu verschönern, indem sie in diese schwarzen Schwämme Tusche hinein initiierte. Und als dann seine, um sie schöner zu machen, und als dann der Engländer Bateson kam und das natürlich sofort ins Wasser legte, und da kam die Tusche raus, hat er gesehen, dass ein Schwindel vorlag. Aber der Schwindel war nicht total. Aber die Lüge seine Assistentin hat seinen Ruf so verdorben, dass sie hingegangen ist und hat sich erschossen. Nun, die Konsequenz von Lüge kann das sein, dass ein wertvolles Menschenleben verloren ging. Und die Bibel scheut sich nicht, uns diese unästhetischen Sachen zu sagen, damit wir wissen, was in den Menschen ist, und aufpassen. Man darf sich nicht allen Menschen anvertrauen. Das ist eine Sache, die ich in meinem Alter mehr und mehr gelernt habe. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, denn der Mensch ist unermesslich böse. Und man findet es leider, auch in christlichen Kreisen. Es sei denn, dass die heiligende Wirkung des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist uns reinigt. Sonst sind wir fähig zu allem. Und die Bibel warnt uns vor diesen Dingen. 1. Petrus 1,10, wenn Sie das lesen würden, wir machen schnell das Selbstzeugnis. Kann jemand mir das vorlesen? 1. Petrus 1, 10. Sie kennen die Stelle. Ich gucke die nächsten dann nach.
Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die auf euch kommen sollte. Und haben geforscht, worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach.
Das heißt, dass die Heilige Schrift gesagt hatte, die Leiden, die über Jesus kommen, denken Sie an Jesajas 53 und 55, solche Kapitel. Und sie haben, sah so aus, als ob der Messias leiden musste, aber weil er der Vollkommene war und der Mensch nicht erwartet, dass der Vollkommene leidet, waren sie nicht bereit, es zu glauben. Und sie haben dann geforscht, obwohl sie diese Offenbarung von Gott hatten, Jesajas 55, Jesajas 53 und so, obwohl sie das gewusst haben, haben sie es nicht verstanden. Und die Männer, die die Bibel bekommen haben, das Diktat Gottes bekommen, die brauchten, dass das Verständnis, der Verstand geöffnet wird, dass sie richtig anwenden konnten. Die Jünger Jesu wussten all diese Dinge, aber sie waren nicht bereit, vom Herzen dran zu glauben. Petrus sagte, nicht wahr, ich muss hingehen. Und die werden, böse Männer, werden mich töten. Da hat er gesagt, Herr, hüte dich, das passiere dir nicht. Und da sagt Jesus, geh hinter mich, Satan. Also sie dürfen nicht denken, dass wenn ihnen Gott sehr deutlich redet, dass sie das von ihrer Natur aus verstehen werden. Da muss der Herr nicht nur die Information geben, sondern auch die Fähigkeit, die Information zu dechiffrieren, mit dazugeben. Ist es gut? Man muss innerlich bereit sein, eine Tatsache zu verstehen. Ich habe das sehr oft in der Wissenschaft erlebt. Oft habe ich Versuche 10-mal gemacht. Und das Resultat war so, dass ich innerlich nicht imstande war, das Resultat zu akzeptieren. Und dann plötzlich, als das 10. Mal rauskam, habe ich gesagt, aha, der Fehler lag eigentlich nicht im Resultat, sondern in dem, der das Resultat interpretieren sollte. Man muss eben innerlich vorbereitet sein. Und das ist die Basis der Heiligung, dass man die Schrift so lesen kann, dass man sie auch tut und willig tut. Ich glaube, dass die Ursache, dass wir im Christentum hier auf dem Kontinent so wenig Erweckung haben, ist, dass wir die Schrift einigermaßen kennen. Gucken Sie mal, was Grelingen tut. Und das ist wie ein Sauerteig im ganzen Lande. Und dafür bin ich froh. Aber das allein ist nicht genug. Was genügt, ist, dass der Mensch bereit ist, dorthin zu gehen, wo ihn die klare Schrift zeigt. Der Fehler, das, was den Mangel an Erweckung produziert, ist, dass ein Mensch die Tradition der Ältesten neben das Wort Gottes tut und gleich wichtig macht. Und wenn wir die Tradition der Ältesten, wie die Pharisäer, die sehr gute Schriftgelehrten waren, wenn man so tut wie sie, wird man nie in Jesu Gesinnung kommen. Nie. Ich weiß das von mir selber und ich weiß das von meinen Beobachtungen, die bei vielen gesehen haben. Wir tun die Tradition der Ältesten, auch in der Kirche, auch in der Freikirche, auch in der katholischen Kirche. Ich arbeite sehr viel in der katholischen Kirche und ich habe sehr gute Freunde dort. Aber das große Hindernis dort, wie auch bei uns, ist nicht, dass sie das Wort nicht kennen. Es sind viele Leute, die auf ihren Knien die Bibel lesen bei den Katholiken. Aber wenn es dazu kommt, das Wort Gottes mehr gelten zu lassen als die Tradition der Kirche, dann, entschuldigen Sie, ich bin nicht ein Richter, in keiner Weise, dann hapert's. Und dann fehlt die Kraft des Wortes Gottes. Sagte mir jemand vor einigen Tagen, ja, ich glaube all das, was Sie sagen. Ich sagte, was meinen Sie, ich glaube all das, was Sie sagen? Tja, ich glaube, dass es wahr ist. Ich sagte, dann glauben Sie es nicht. Da war er sehr erstaunt. Wie meinen Sie? Sie reden in Rätseln. Ich sage, nein, wenn Sie es tun, erst dann glauben Sie es. Und das gilt auch für mich. Ich bin in Ausnahme dort. Nun, lasst uns da Matthäus 3, nee, Moment. Jesu Aussagen über die Kraft des Wortes Gottes. Johannes 12, 48. Wer würde so lieb sein, mir das vorzulesen? Johannes 12, 48. Hat jemand? Johannes 12, 48.
Wer mich beachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage.
Oh, danke schön. Nun, ist das nicht ein schönes Wort? Ja. Aber hören Sie mal, wenn Sie auf der Couch eines Psychiaters liegen, oder ich, wenn ich sagen würde, hören Sie, Herr Doktor, die Worte, die ich rede, Sie werden sie richten am letzten Tag, wenn Sie vor Gott stehen. Wissen Sie, was er tun würde? Ah ja. Er würde sagen, das nehme ich zur Kenntnis. Und dann würden Sie überwiesen werden in einem Wagen, aus dem Sie nicht rauskommen. Der Mann hat den Wahn, hat den Größenwahn. Ich meine, wir sind manische, also Megaloman, wenn wir das sagen würden. Wenn Sie bedenken, dass Jesus sagt, dass das geschriebene Wort, das Wort, das er auch gesagt hatte, der Maßstab Gottes sein werden, stellen Sie sich das vor, wie wir seine Worte ernst nehmen sollen. Das ist die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Dann lesen Sie mit mir Matthäus 17, 5. Matthäus 17, 5. Ich hab's hier. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Übrigens, wenn die Zeit in die Ewigkeit hineinbricht und umgekehrt, denn es ist eine reversible Reaktion das, wenn die Ewigkeit in die Zeit hineinbricht, wird alles immer beschrieben, als als ob es in einer Wolke sei. Woher wissen wir das? Geben Sie mir ein anderes Beispiel.
Sinai.
Sinai, ja, er war in der lichten Wolke. Ich war, Moses stieg in die Wolke. Und das war ein Feuer wie Saphir, heißt es. Geben Sie mir noch ein Wort.
Bei der Verklärung.
Bei der Himmelfahrt. Wenn Jesus wiederkommt, wird er in den Wolken des Himmels sein. Ich sage Ihnen vorneweg, denn das ist immer das Zeichen in der Bibel, dass ein Ereignishorizont zwischen den Dimensionen durchbrochen wird. Viele sagen, was hat das mit Wolken zu tun? Sehr, sehr viel. Für unsere Sinneswahrnehmung, wenn die Grenze zwischen dem Himmel und dem Zeitraumkontinuum durchbrochen wird, sieht das unser Auge immer als eine Wolke. Und ich werde Ihnen im Laufe dieser Tage klar machen, warum. Viele haben darüber gelacht. So, was sollen wir davon lernen? Sehr viel. Ich glaube, dass jedes Wort des Wortes Gottes eine signifikante Bedeutung hat für uns. Nur passen wir nicht auf, weil unser Herz nicht darauf vorbereitet ist. Und ich versuche, Ihre Herzen darauf vorzubereiten. Dann Johannes 17, 14. Johannes 17, 14. Lesen wir Johannes 17, 14.
Ich habe ihnen gegeben dein Wort und die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin.
Dankeschön. Also Jesu Wort, Jesus sagte von sich selbst, dass er denen des Vaters Wort gegeben hat. Nun, es ist eine ganz große Erlösung für einen Theologen, der den Herrn Jesus in der Vergebung der Sünden und in der Salbung des Geistes Gottes sagen kann zu einem Gegenüber, hören Sie mal, das ist das Wort Gottes. Und die Heilige Schrift sagt, dass wenn ein Mensch das erste Mal das Wort Gottes hört, sagt ihm irgendetwas, pass auf, das ist für mich, so war es bei mir. Man weiß, dass das Wort der Wahrheit ist, das Wort, das in die Welt kommen sollte. Nun, Johannes 5, 47, gebe Ihnen an diese Dinge, ehe ich zur wissenschaftlichen Seite komme, denn das ist alles zum Thema. Johannes 5, 47.
Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
Ja. Ja. Was bedeutet das? Dass wenn man nicht bereit ist, an die Schriften des Alten Testamentes Glauben zu schenken, könnt ihr nicht glauben im Sinne von Gottes. Das ist, was es bedeutet. Also nur nicht irgendwie die Worte Gottes, und ich komme jetzt zu einem alttestamentlichen Wort, das 90% der Gläubigen, auch hier in Deutschland, der Gläubigen, einfach ausgeschlossen haben. Und die Zeugnis ist, dass sie dann nicht glauben können, wie Gott es haben will. Nun, 1. Korinther 15, 45. 1. Korinther 15, 47. 15. Ja. Hat jemand die Stelle?
Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der andere Mensch ist vom Himmel.
Ja, darf ich ein bisschen mehr lesen in diese Übersetzung? Es wird gesät ein natürlicher Leib, 44, und es wird auferweckt ein geistiger Leib. Haben Sie Schwierigkeiten damit? Es wird, jemand hat mich gefragt, wegen Feuerbestattung in Frankfurt jetzt, und ob das etwas ausmachen würde in der Auferstehung. Ganz ernst, lieber Mann. Und da habe ich ihm das erklären müssen, es braucht eine halbe Stunde. Will ich jetzt nicht, aber am Ende werden Sie schon verstehen. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistigen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Haben Sie eine Idee? Haben Sie jemals darüber nachgedacht? Ich bin vorsichtig, aber ich weiß, was Sie meinen. Wissen Sie, es ist so, wenn man einen genetischen Code nachmacht, wenn man die Ideen eines genetischen Codes nachmacht, das bedingt die Idee, die Sie mit der Materie verbinden, das bedingt die Form Ihres Leibes. Aber die Form Ihres Leibes wird zur gleichen Zeit modifiziert und unbedingt durch die Psyche, die diesen Leib benutzt, um den Gedanken der Psyche, den Gedanken Ausdruck zu geben. Die Schrift sagt, dass die Gedanken eines Menschen die Härte seines Angesichtes ändern. Wissen Sie, in den Psalmen. Und das ist auch wahr. Nun, hier sagt er, dass genau wie durch die Idee Gottes in dem genetischen Code, was hier nicht steht natürlich, die Form des Leibes bestimmt wird, ob Sie eine Frau sind oder ob Sie ein Mann sind. Das wird alles bedingt durch zwei Ideen in den 46 Chromosomen, die Sie haben. Und wenn Sie einen davon, X, Y, wenn Sie Y wegmachen und ersetzen durch X, wird die ganze Gestalt Ihres Körpers geändert, obwohl Sie immer noch die gleiche Spezies sind. Denn Männer und Frauen sind die gleichen Spezies. Die gleiche Spezies, nicht wahr? Obwohl man bereit ist zu sagen, dass die Damen so anders denken als die Männer, dass man einen Zweifel, ob sie wirklich die gleiche Spezies sind. Aber dass sie gegenseitig fruchtbar sind, und das ist eine ganz kleine Umänderung, die das tut. Nun, wenn man so eine Idee hat, auf den Chromosomen, auf der Genetik, auf den Genom, noch dazu kommt eine modifizierende Einwirkung, die Gedankenwelt dieser Psyche in dem körperlichen, wenn ich so sagen darf, Leib, in dem Soma. Das ändert es. Nun, ich glaube, das ist, was hier bedeutet. Die Gedanken, womit sie sich beschäftigen, die Gedanken des Christus, ändern den Leib so um, dass es uns so passiert wie Mose. Er beschäftigte sich mit dem Herrn in dem Berg und aß und trank mit ihm da oben. Und als er zurückkam, leuchtete sein Angesicht. Aber er wusste es nicht. Und als dann dieses Leuchten nachließ, als er zurückkam und nicht mehr bei dem Herrn war, damit die Ägypter, die Israeliten nicht mehr sahen, dass das zu Ende ging, dieses wunderbare Leuchten von Moses, da hing die Decke davor, nicht wahr? Dass sie das Ende dessen, was aufhörte, nicht sahen. Also eine ganz wunderbare Wirkung ist in uns, wenn die Gesinnung Christi in uns ist. Und das ändert den Leib um. Und ich glaube, dass diese beiden hängen zusammen mit diesem Mensch, aber mit diesem Gedanken. Aber jetzt hören Sie zu, jetzt kommt das Eigentliche. So steht geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Nun, wenn der erste Mensch Adam war, was für Konsequenzen können wir ziehen? War Adam eine Rasse? Es gibt sehr viele Theologen und andere, die meinen, dass Adam so zu verstehen ist wie in der türkischen Sprache. In der türkischen Sprache heißt Adam die menschliche Rasse, wie Aslan die Rasse der Löwen bedeutet. Der Mensch, die menschliche Rasse. Und da ist die Idee, dass wenn Gott von Adam spricht, dann bedeutet er das nur im Sinne einer, dann bedeutet das nur im Sinne einer Rasse. Aber was er tut, er vergleicht Adam mit dem letzten Adam. Und wer war der letzte Adam? Jesus. Jesus war der letzte Adam. Und er ist der lebendig machende Geist. Nun, wenn Adam eine Rasse war, dann schließe ich, dass Christus auch eine Rasse sein muss. Nun, sicher ist er der Vater aller Gläubigen, nicht Vater der neuen Rasse in Christus. Aber die Bedeutung ist, dass wenn Christus eine Person war, dann war Adam auch eine Person. Und diese Idee, dass wir so entstanden sind als Personen, nicht als eine Rasse, ist sehr wichtig von dem Standpunkt der Biologie aus. Lasst uns jetzt zuletzt dieses Wort von Johannes 6, 63 lesen. Das ist das Selbstzeugnis der Heiligen Schrift. Johannes 6, 6, 63. Johannes 6, 63.
Der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben.
Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Mein Wort ist Geist, ist, was Jesus gesagt hat. Und es ist die Verbindung. Sind Sie mit mir? Es ist die Verbindung in dem schöpferischen Akt von Geist mit Materie, die eine neue Persönlichkeit, eine neue Psyche hervorruft. Bei dem Schöpfungsakt in 1. Mose 3, 1. Mose 1, 2 und 3, kam Gottes Geist auf die Materie und zeugte eine lebendige Seele. Und wenn das Wort des Geistes, das Wort Gottes in uns ist, und wir zu Menschen gehen, die im Fleisch sind. Es ist die Verbindung des Wortes Christi mit ihrem Fleisch und Blut, die dann eine neue Seele zeigt. Ah, das ist das Schöne. Dass wenn ich das Wort Gottes einem Menschen tatkräftig tief ins Herz hineinlege, dann bringt es eine neue Seele hervor. Aber viele erwarten ein Pilzwachstum. Und das ist nicht gut. Denn das Wort Gottes wächst sehr gediegen in einem Menschen. Braucht Zeit. Ich freue mich, wenn ich sehe, dass nach 10 oder einem oder nach 10 Monaten eine neue Seele entsteht. Nun, das ist, was ich sagen wollte über das Selbstzeugnis der Bibel. Viel kann man nicht sagen. Wenn Sie nachlesen wollen über diese Dinge, da sind alle Quellen in diesem kleinen Buch. Es kostet 3,95 und ist im Schulte Verlag. Die Zuverlässigkeit der Bibel und christlicher Vollmacht. Ich würde Sie sehr herzlich bitten, wenn Sie in den Dienst Gottes gehen, lesen Sie das. Denn Vollmacht ist, was wir brauchen. Stellen Sie sich vor, wenn alle von Ihnen jede Woche oder jeden Monat der Geist in Ihnen sich verbinden würde mit Materie und neue Seelen, neue Schöpfungen in Christus hervorbringen würde, da würde man Deutschland sehr schnell durch die kumulative Reaktion erwecken. Denn das ist, was wir brauchen. Also die Zuverlässigkeit und die Vollmacht des Wortes Gottes. Nun, ich gehe jetzt über zu einigen Stellen in der Bibel, womit man wirklich intellektuelle Schwierigkeiten hat. Aber 1. Mose Kapitel 2, Vers 4. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Das ist das Zeichen, dass Mose diese Information von dem Buch des Himmels und der Erde bekommen hat. Und das ist sicher das Urbuch der Schöpfung, denn niemand war dabei bei der Schöpfung, nicht wahr? Und das wurde vom Himmel gegeben und es wird gekennzeichnet, dies ist das Buch des Himmels und der Erde. Also Mose gibt immer an, wo er seine Quellen bekommen hat. Und das ist das Urbuch, das die Menschheit hatten. Ich weiß, ob Sie Wiseman, P.J. Wiseman gelesen haben auf dem Gebiet. Wer kennt Wiseman? Ja, ja, das ist es. Zur Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, noch gab es aber kein Gesträuch des Feldes auf Erden und noch wuchs kein Kraut auf dem Felde, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf die Erde. Übrigens, das ist sehr schön erwiesen worden in letzter Zeit. Dieses Projekt von Moho und Gloma Explorer, die haben bewiesen, dass das Klima der Erde ganz anders war vor der Sintflut. Die Sintflut steht ganz fest, vor ungefähr 10.000 Jahren. Die Informationen habe ich angegeben, die Quellen mit den Zeitschriften und wissenschaftlichen Artikeln in dem Buch. Ich habe es auch hier drin erwähnt, kurz die Quelle. Aber in dem Buch, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Und da haben die Leute keine Schwierigkeiten mehr zu wissen, dass vor der Sintflut es keinen Regenbogen gab. Und das ist praktische Sache. Der Regenbogen hängt zusammen mit der Kondensation des Wasserdampfes zu flüssiger Form. Und wenn das Staub nicht hat, ist Wasserdampf leichter als Luft und steigt nach oben und hat die Erde vor Radioaktivität geschützt. Und deshalb haben die Menschen viel, viel länger gelebt als wir. Wir sind degeneriert. Wir sind viel kleiner als die waren. Und deshalb leben wir so viel kürzer. Heute weiß man, dass das Maß an Radioaktivität mitbestimmend ist bei dem Alter von Multizellern, von mehr Vielzellern. Wenn man Mäuse nimmt, die reinrassig sind und bestrahlt, altern sie immer, immer, immer früher, bis man alte Mendel bekommt mit 6, 10 Monaten. Die sterben an Krebs, die haben graue Haare und ihre Zähne fallen aus und die werden früh alt. Also all diese Dinge sind heute keine Schwierigkeiten. Sie werden nicht finden, dass ein wirklicher informierter Wissenschaftler darüber lachen wird, dass Methuselah 965 Jahre alt wurde. Und zur gleichen Zeit, dass Eva 9 Monate als Gestationsperiode hatte. Also bis sie die Kinder, die Babys hervorbrachte. Wenn Adam nun über 900 Jahre lebte und sie waren vitaler als wir und jedes Jahr ein Baby bekam, arbeiten sie aus, wie lange es brauchen würde, bei der Geburtsziffer die Erde zu bevölkern. Man weiß heute, dass die ersten Wellen der Bevölkerung der Erde immer von Schwarzen oder von Indianertypen geschah. Überall in der Erde. Die erste Welle, die vom Mittelosten rausging, überall nach Australien, nach Nordamerika, nach den polynesischen Inseln, waren immer eine andere Rasse als die Kaukasier. Und man nimmt an, dass die Leute, die weniger stark waren, die wurden eher vertrieben als die Einheimischen und die blieben da. Und zuletzt kamen dann die Weißen und die Kaukasier und die Leute, die die dicksten Ellbogen hatten, nicht wahr, um sich durchzusetzen. Das ist eine geschichtliche Tatsache, die heute besteht. Nun, lasst uns das fertig lesen. War kein Mensch da, den Boden zu bebauen. Ein Wasserschwall aber brach hervor aus der Erde und tränkte alles Land. Da hat man keine Schwierigkeit mit den Dingen heute, dass vor der Sintflut kein Regen gab. Denn die Erde, ich habe selber gesehen, die Erde zur Zeit, ich muss es anders sagen, die tektonischen Platten, aus denen Spitzbergen besteht, ich war oben, meine Tochter hat in Spitzbergen das Laufen gelernt. Die tektonischen Platten dort oben, die bringen hervor, durch das Eis, riesige Farnbäume. Die sind alle verkohlt heute, aber die sind sehr große Farnbäume. Nun, da oben ist die Temperatur selten über 2 Grad Celsius. Und es ist dunkel 6 Monate des Jahres. Deshalb konnten solche Farnbäume nur wachsen, wenn die Temperatur 25, 30 Grad Celsius wäre und man regelmäßig jeden Tag Licht hätte. Jetzt ist es 6 Monate dunkel und da wächst praktisch nur eine kleine Pflanze, die eigentlich ein Birkenbaum ist, aber sehr verkommen ist, sonst wächst praktisch nichts, nur Algen und das. Und jetzt sieht man da, dass Bäume so dick gewachsen waren. Das heißt, dass die Erde früher überall so eine Treibhausatmosphäre hatte, war viel gleichgerichteter damals als mäßiger, also im Sommer, ewiger Frühling war es da. Und heute hat man keine Schwierigkeiten. Weil man weiß, dass das Klima so war, dann kann man annehmen, dass der ganze Wasserhaushaltsplan anders war als damals. Und hat zur gleichen Zeit die Riesen hervorgebracht, die riesigen Bäume, die riesigen Mammute und die riesigen Dinosaurier und solche Tiere, die heute nicht leben können. Es gibt nicht genug Gemüse für die, nicht wahr? Sie müssen sehr viel fressen. Und Sie wissen, dass die Umwechslung des Klimas, der Tausch des Klimas, sehr plötzlich geschah, denn wir haben Mammute in der Hand mit Kälbern, die gesäugt haben, die Milch bekommen haben von ihren Müttern, als sie super gekühlt wurden und auf der Stelle eingefroren. Und ihr Inneres ist frisch genug, um zu essen. Heute, wie sie da liegen im Eis. Solche Nissen in Archipel Gulag, wer hat Archipel Gulag gelesen? Sagt, die Gefangenen in diesen Lagern essen dieses Fleisch immer noch. Also das geschah so plötzlich, diese Umwechslung des Klimas, dass das Fleisch auch innen, der Bauch, der sonst verfault wäre, wenn es nur bei 0 Grad gewesen wäre, das geschah bei mindestens minus 100 Grad, wurden sie plötzlich auf der Stelle, mitten im Trompeten, wurden sie erstarrt von der Kälte, die über sie kam. Nun, das kam von gewaltigen Explosionen natürlich. Ausdehnung des Gases senkt die Temperatur und macht die Lunge kaputt. Also das nebenbei. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase. Nun lasst uns das in die Lupe nehmen. Wenn der Mensch gebildet wurde aus Ackerboden, sind Sie mit mir, ist er sexuell auf die Welt gekommen? Kam er zustande durch die Ausübung des Geschlechtes? Kam er von einem Halbmenschen, von einem Halbaffen? Denn wenn er von einem Halbaffen kam, dann kam er sicher aus der Gebärmutter eines Halbaffen. Stimmt es nicht? Na, ist das wahr oder ist es nicht? Wenn der Mensch aus dem Ackerboden durch chemische Prozesse gebildet wurde, wurde er in einem in einer Gebärmutter nicht gebildet. Darf ich so sagen? Darf ich so sagen? Ja, ich muss noch mal probieren, mal sehen, ob ich Sie überzeugen kann. Bitte? Geh über den Horizont. Also gut, dann müssen wir den Horizont ein bisschen abbauen. Das ist der Weg. Wenn der Mensch aus Ackerboden gebildet wurde, wenn das der Fall ist, heißt das, ist das, wie sagt man auf Deutsch, compatible? Ja, ist das zu vereinbaren mit einer Geburt aus einer Gebärmutter?
Nein.
Nein, also Sie sind davon nicht überzeugt. Also gut, dann stelle ich Ihnen die zweite Frage. Die theistische Evolution rechnet damit, lesen Sie die Bücher, rechnet damit, dass der Mensch aus der Gebärmutter eines Affen kam oder eines Halbmenschen, wie Sie wollen. Die Menschen, die nicht erwähnt wurden, und die Menschen, die erwähnt wurden, und sie wurden in einen Garten, heißt es, abgeschlossen, um die Bosheit auf Erden, um davor geschützt zu werden, dass sie so dann ein Paradies haben. Das heißt, dann vor dem Sündenfall, es Bosheit auf Erden gab. War das der Fall hier? Gott hat sie in Paradies getan, das kommt gleich. Also sie können nicht, wollen wir hier ganz klar scharf denken, sie können nicht, meines Erachtens, sagen, dass Adam sexuell zustande kam. Denn er wurde aus Gottes Hand, und Gottes Hand ist nicht sexuell. Bitteschön. Sie wurden gemacht durch die Bildung des genetischen Codes. Und der genetische Code ist schon imstande, direkt aus dem Ackerboden einen Menschen zu machen. Oh ja, das ist ganz leicht. Aber der genetische Code normalerweise kommt zustande durch Sex. Stimmt es, stimmt es nicht? Das ist das Geschlecht. Da haben Sie 23 Chromosomen von der Frau und 23 von dem Mann. Wenn die zusammenkommen, haben Sie 46. Und dann, dieses Verfahren macht einen Menschen, macht mich. Gib mir Blut, gib mir eine Gebärmutter und gib mir einen genetischen Code und dann kann man es machen, nicht wahr? Aber sonst nicht. Nun, Sie müssen lernen, entschuldigen Sie, ich will nicht Schulmeister spielen, ich bin zu alt für das. Sie müssen lernen, wenn Gott das macht aus seiner Hand und Gottes Hand nicht Geschlecht bedeutet, dann ist die theistische Evolution kaputt. Dass wir aus Halbtieren kommen. Wenn Sie das Wort Gottes nehmen, wie es ist. Ich rede nicht von der Wissenschaft jetzt, sondern nur vom Wort Gottes. Wir reden von der Wissenschaft nachher. Nun, lasst uns das dann mal verfolgen. So war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr sprach, 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aha, also war keine Frau da. Und wenn keine Frau ist und ein Mann allein ist, dann ist Geschlecht ausgeschlossen. Also Geschlecht war nicht für die Menschen noch nicht erfunden. Also der Mensch kam zustande, ehe Geschlecht erfunden wurde. In dem neuen Buch von mir über die Alternative zur Evolution habe ich für die, die ein bisschen Mühe haben mit der reinen Wissenschaft, ich habe eine Geschichte erzählt von einem Erfinder namens Fu Yu mit Kameras und wie er das anwendete, um die Variabilität unter seiner Kamera unter seinen Kameraspezies hervorzurufen. Aber das müssen Sie in dem Buch lesen, wenn es rauskommt. Es kommt nach Weihnachten raus. Er war allein und Geschlecht war noch nicht erfunden. Also wenn man die theistische Evolution annimmt, dann normalerweise erwartet man einen Mann und eine Frau, nicht wahr? Also durchschnittlich. Ein Baby, Mädchen, ein Baby, Junge, nicht wahr? Aber hier haben wir den Adam, der allein war, und keine Frau. Also, Adam entstand asexuell. Da bildete Gott der Herr aus der Erde alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, also Adam, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Was war die Hauptfähigkeit, die erste Tätigkeit des Adams?
Den Garten
bebauen. Ach, ja, sicher, aber nach diesem Text. Einen Namen? Ja, gut, geben Sie mir das wissenschaftlich. Wir sind doch eine wissenschaftliche Gesellschaft hier in Grelingen. Ja, also sagen Sie es mir doch lieb. Er war ein Etymologe, nicht wahr? Er erfand eine Sprache und Wortschatz. Und der Herr hat ihm so gemacht, dass er sprechen kann, Logos, wie der Herr selber ist. Und dann, entschuldigen Sie mich, Sie dürfen das nicht zu sehr böse nehmen, was ich jetzt sage. Aber der Herr, ich weiß es nicht, ich glaube, dass ich in Gottes Ebenbildlichkeit erschaffen worden bin. Wenn ich etwas Neues mache, entschuldigen Sie, was ich tue, ich teste es aus. Und Gott hat Adam gemacht aus dem Logos. Und da bringt er all die Tiere des Feldes, die der Herr gemacht hat. Also Adam, du bist mein Partner. Benenne du sie. Und wie er sie benannte, so hießen sie. Also, das Computersystem, etymologisch, wurde ausgetestet an diesen Tieren, die Gott zu ihm brachte. Es ist doch ein wunderbares Bild, nicht wahr? Wie, wenn wir gemacht sind in Gottes Ebenbildlichkeit, dass wir einen schwachen Schatten sehen dessen, wie wir denken in Gott. Ich meine, wir denken wie Gott, schwach und sündhaft, ich weiß all das. Aber doch sind wir ein schwacher Schatten der Ebenbildlichkeit Gottes. Und wir testen alles gern aus, es liegt in uns. Und ein Mensch ist ganz glücklich, wenn er kreativ arbeitet und kreativ das austestet, was er getan hat. Geben Sie aber dem Menschen Wohlstand, ohne kreativ zu sein. Und er wird die Welt kaputt machen. Genau wie wenn man einem Kind alles gibt, dann macht er alles kaputt. Stimmt es, stimmt es nicht? Das weiß also jeder Vater. Lass das Kind es verdienen. Und so hat Gott auch gemacht mit Adam, hat ihn ausgetestet. Und da war Adam sehr glücklich. War in einem Paradies. Diese Idee der Sozialisten, dass man den Menschen alles gibt, statt man das denen gibt, was sie verdienen. Ganz großer Unterschied. Macht uns vollkommen frustriert. Wir sind nicht gebaut dafür, es wohl zu haben, ohne es verdient zu haben. Das ist eine Funktion unserer Maschinerie. Ich muss schnell machen. Der Mensch gab allen Feen, allen Vögeln des Himmels, allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand er keine Hilfe, die zu ihm passte. Die Frau war noch nicht erfunden. Adam hat diese Tätigkeit allein im Garten durch. Es sieht aus, als ob er viele Tagesarbeit getan hat, um alle Tiere des Feldes zu benennen. Und da saß er da im Garten und keine Frau, um ihn ins Ohr zu flüstern, nicht wahr? Dich, das, den ist to do, nicht wahr? Wie ich mit meiner Frau mache, sie mir ins Ohr flüstert, was ich sagen soll. Wunderbare Vorrichtung, der arme Adam, vollkommen. Und niemand, um seine Vollkommenheit zu teilen. Das ist das Schöne in der Ehe, dass man die Vollkommenheit teilen kann, ja.
Ja, aber wenn der Adam asexuell erschaffen wurde, warum fehlte ihm dann was?
Ja, weil Gott ihn so gemacht hat, dass er Ergänzung brauchte. Und dann zeigt ihm Gott, wie man das tut. Und das ist gerade, worüber ich rede jetzt. Ja, aber
das ist doch aber dann schon wieder fast geschlechtlich.
Es ist geschlechtlich.
Wenn er eine Hilfe braucht.
Ist geschlechtlich. Und Adam brauchte dieses, um nicht allein zu sein. Er brauchte jemanden, um seine Vollkommenheit zu teilen. Genau wie wir. Es ist eine ganz besondere Gabe, wenn ein Mann oder eine Frau ohne auskommt. Eine ganz besondere Gabe. Paulus hatte die Gabe. Ist gut? Ich komme mehr darauf zu reden gleich. Aber hören Sie mal. Als ich Deutsch lernte, ich war schon 20 Jahre alt. Wissen Sie, was die ersten Worte waren, die ich lernte? Ja? Das war das erste Wort. Und dann das zweite Wort war aber. Das entspricht dem Deutschen wie eine Frau dem Adam. So ist das. Aber warten Sie mal, ich kann nicht viel sagen, weil ich noch sehr viel zu tun habe. Aber wir können vielleicht Tete-a-tete machen in eine Ecke nachher. An allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen für den Menschen fand er keine Hilfe, die zu ihm passte. Da
Jetzt passen Sie auf, dies ist die Stelle. 30 Jahre habe ich dran geschluckt und nie ein Wort drüber geredet, weil es genant war, diese Stelle, genant war für mich als Wissenschaftler. Hier ist die Stelle. Da aber ließ Gott der Herr einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen. Ich habe gesagt, das muss eine sinnbildliche Bedeutung haben. Aber eine historische, chirurgische Bedeutung, daran habe ich nie gedacht. Ein Tiefschlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Wenn die Schrift eine Sache wiederholen, unterstreichen will, wiederholt sie sie. Also er ließ, sodass er einschlief, und er ließ einen Tiefschlaf über ihn fallen. Was ist denn das? Ja, sehr, sehr schön. Aber was ich sagen, das nennt man Redundanz. Also man sagt die gleiche Sache zweimal. Und das ist die Art und Weise zu unterstreichen der Heiligen Schrift. Also er ließ einen Tiefschlaf über ihn kommen und siehe da, er schlief ein. Nicht wahr? Es ist eigentlich nur eine Redewende, um zu sagen, das ist sehr wichtig. Und gerade das, was wiederholt wurde, dass er tatsächlich einschlief, also Kopf zurück, Mund auf und schnarchte vielleicht, dass er tatsächlich einschlief. Gerade das habe ich übersehen. Ich dachte, jo, irgendeine sinnbildliche Bedeutung da oben, nicht wahr, theologisch tief und all das, aber nicht, dass er tatsächlich einschlief. Wissen Sie, dass auf diese Art und Weise Simpson, der Erfinder von Chloroform, auf die Idee gekommen ist? Simpson war ein evangelistischer Christ ersten Ranges. Er führte die Leute zu Jesus und war Chirurg. Und er sagte, wenn die Heilige Schrift das sagt, dann vielleicht könnte ich das Gleiche tun. Eine Methode, Tiefschlaf hervorzurufen. Und er hat es praktisch getan. Das war Simpson, der Gläubige. So, dass er einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen heraus. Oh, wie hat er das getan wohl? Und er schloss die Stelle zu mit Fleisch. Es ist sehr, sehr detailliert, nicht wahr? Also eine Rippe rausnehmen und er schloss die Stelle zu mit Fleisch. Tut einem weh, nicht wahr? Zu denken, dass die Schrift so detailliert ist über die Entstehung der Frau. Und Gott, der Herr, baute, also entschuldigen Sie, ich will Ihnen jetzt eine Lehre geben. Sie sehen es nötig. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er, also die Bibel lässt keine Sache in Unklaren, die er aus einer Rippe, man hätte die Theologen, hätten sicher gesagt, es ist irgendeine andere Rippe, nicht wahr? Aber um das vorzubeugen, sagte eine Rippe, die er vom Mann genommen hatte. Er baute ein Weib aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, und er führte sie zum, dem Menschen zu. Und da sprach der Mensch, Adam, dies ist nun endlich Gebein von meinem Gebein. Die gleiche Rasse. Gebein von meinem Gebein. Die Schrift sagt, es gibt ein Fleisch von Hühnern, ein Fleisch von Tieren, ein Fleisch von Menschen, nicht wahr? Hier ist endlich ein Wesen von meinem Gebein. Also die gleiche Rasse, die gleiche Spezies. Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen. Denn vom Mann ist sie genommen. Wahrscheinlich hat er die Narbe gesehen. Denn vom Mann ist sie genommen. Er erkannte sie als ein Produkt von sich selbst. Meine, was soll man theologisch mit so etwas machen? Ja, sicher, sie wurde genommen aus Adams Seite. Adams Seite, Adams Herz, wenn Sie wollen, wo es eine Rippe heißt. Adam Seite. Deshalb sagen die Feinde der Frauen, die Frau entspricht seinem Herzen und nicht seinem Kopf. Das, jo, so meine, bin sie wohlen. Ich meine, liebe meine Frau, aber ich muss sagen, dass das nicht eine Sache ist von meinem Herzen allein, das ist auch von meinem Kopf. Denn sie sieht alles anders als ich, nicht wahr? Von fraulichem Standpunkt. Und sie entspricht mir nicht nur dem Herzen nach, sondern auch den Kopf nach, denn sie ergänzt mich ganz besonders im Kopf, meine Frau. Also wenn man versucht, das zu umgehen, indem man sagt, ja, diese Details sind sinnbildlich zu verstehen, sage ich, also gut, lassen wir die Sinnbilder, Ich glaube schon an Sinnbilder, denn diese Dinge sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende des Zeitalters gekommen ist, sagt Paulus. Aber was machen wir mit der Historie? Das ist geschehen, das ist beschrieben, als ob das geschehen ist, tatsächlich eine chirurgische Operation war. Sie denken vielleicht, dass ich einseitig bin. Aber wissen Sie, wenn man ständig mit Tieren, mit Operationen und mit Medizin, mit diesen Sachen umgeht, ist man sicher charakterlich ein bisschen deformiert. Aber ich habe Mühe. Seit der Zeit, ich sage Ihnen, wo ich Mühe habe mit diesen Dingen. Ich hatte einen Physiker, der mit mir studierte, Kommilitone. Und er war ein Wrack und er hatte Poliomyelitis gehabt, Kinderlähmung gehabt. Und ich habe sehr viel mit ihm gesprochen über Christus. Und er hat gesagt, er war immer sehr lieb zu mir, aber einmal war es ihm zu viel. Er sagt, du, wenn du einen Gott hast, der sich Logos nennt, soll er lernen, sich ein bisschen klarer auszudrücken. Ich sage, ja, wie meinst du denn das? Und das hat er mir zitiert. Meinst du wirklich das, oder hat dir Gott irgendetwas gesagt, woraus niemand schlau wird? Ich habe gesagt, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, wirst du selig. Er sagt, das hat eine sinnbildliche Bedeutung und nichts mit mir zu tun. Weg. Er ist plötzlich gestorben. Er hat mir gesagt, er starb. Ich weiß den Weg ins Himmelreich. Du hast ihn mir 4 Jahre klar gemacht. Wenn ich sehe, dass mein Ende kommt, werde ich mich schnell bekehren. Hat er mir ernstlich gesagt. Am Sonntagmorgen, es war Weihnachten, ist er sich rasieren gegangen, schließt sich im Badzimmer ein und seine Frau hat ihm Weihnachtsmorgen war es, nicht gehört. Nach 2 Jahren ließ sie die Tür aufbrechen. Und da lag er tot. Im Becken. Herzschlag. Vollkommen kaputt, Hirnschlag war es. Er hatte, so viel ich weiß, keine Möglichkeit. Und das war die letzte Begegnung, die ich hatte. Er sagte, wenn ich sehe, dass das Ende kommt, dann werde ich mich bekehren. Ich sagte, vielleicht wirst du keine Zeit haben. Wenn du es jetzt bei Gesundheit nicht tun kannst, wirst du es nie tun. Und so ist er gestorben. Also ich bin sehr vorsichtig über diese Stellen. Nun, wie könnte man das vernünftig auslegen? Die Evidenz, die Gott uns gibt, ist, dass aus der Rippe asexuell, ohne Sex, ohne Geschlecht, die Frau zustande kam. Nun, die eigentliche Arbeit der Schöpfung, besteht darin, die Vorschrift eines Menschen oder eines Tieres oder einer Pflanze, einer Spezies zu machen. Wenn man ein Auto bauen will, was ist die erste Arbeit, die man bei der Erschaffung einer neuen Spezies von Mercedes, was ist die erste Arbeit, die am längsten braucht? Ja, die Blaupause. Zeichnung, das nennt man Blaupause. Nicht wahr? Man macht eine Zeichnung von allen Details bis ins Letzte, wie das neue Modell aussehen soll. Stimmt's nicht? Und da arbeiten die Ingenieure am Reißbrett oft 10 Jahre. Und dann, wenn sie einmal die Blaupause haben, dann ist es eine leichte Sache, die Blaupausen zu vervielfältigen und den Ingenieuren zu gehen, und was 10 Jahre gebraucht hat, um herzustellen, bei der Vorarbeit in Atelieren auf dem Reißbrett getan hat, kann der Ingenieur in Sindelfingen, der kann ein Modell machen in 2-3 Tagen. Und am laufenden Band, Tausende, bloß hat man 1 Million Volkswagen in sehr kurzer Zeit hergestellt, weil man die Vorschriften hatte. Also die Schöpfungsarbeit, die Arbeit Gottes bei den Menschen, geschah in Gottes Logos, in Gottes ewigen Gedanken. Und er sagte, ehe ein Tag von euch war, da kannte ich alle eure Glieder. Eure Gedanken sogar sah ich von ferne, Ich sah alle eure Glieder, ehe eins von ihnen da war. Nun, der Mann in Sindelfingen, der die neue Vorschrift gemacht hat für den Mercedes 190, der vielleicht in 2 Jahren rauskommt. Ich habe das Auto gesehen. Feines Auto. Nun, die eigentliche Arbeit ist nicht am, an dem Arbeitstisch, nicht an den Robotern, nicht an all diesen Dingen, sondern am Reißbrett. Das ist die eigentliche Arbeit. Nun, die eigentliche Arbeit Gottes geschah nicht in dieser Zeit. Als der Mensch erschaffen wurde, wurde er konzipiert in den Gedanken Gottes. Okay? Ehe Abraham war, bin ich, sagte Jesus. Also ehe Abraham von den Reißbrettern herunterkam, da war der Ewige, da waren die ewigen Gedanken Gottes hinter ihm. Und ehe Abrahams Maschine anfing zu arbeiten, hat Gott alle Auswirkungen, wie ein Computer es tut, tut mir leid, hat alle Möglichkeiten gesehen, all seine Gedanken von Ferne gekannt. Also die Arbeit der Schöpfung ist nicht in der Zeit. Wenn man versucht, den Menschen als ein Produkt der Zeit zu verstehen, setzt man falsch an. Denn Gott sagt ganz klar, dass wir in der Ewigkeit gebaut wurden, in seinen ewigen Gedanken. Also er hat mich konzipiert in der Ewigkeit. Und dann hat er das aufgeschrieben in seinem Buch. Alle eure Glieder wurden aufgeschrieben in meinem Buch. Psalm 119. Ist es 119? Glaube ich, 119, in der Nähe. Alles aufgeschrieben in seinem Buch. Nun, wenn dann der Plan der Schöpfung ausgearbeitet wurde, dann kam Gottes Geist mit diesem Plan und realisierte die Konzeption Gottes in der Materie. Sind Sie mit mir? Realisierte in der Materie. Wenn es keine Materie mehr gibt und Zeit aufhört, wenn Zeit aufhört, wird es noch Materie geben. Ah, tödliche Stille. Warum? Wir sind in einem Raum, Zeitkontinuum. Und Raum ist gekoppelt an Zeit. Und Materie ohne Zeit gibt es nicht. Und Zeit ohne Materie gibt es nicht. Wenn die Zeit vorbei ist und Zeit aufhört zu fließen, dann hört auch Materie auf. Und Gott hat gesagt, dass der Zweck der Schöpfung erstens der ist, dass die Konzeption, die Gedanken Gottes für die Herstellung des Menschen realisiert werden, verwirklicht werden, ausgeführt werden in Materie. Aber was er vorhat, ist den gleichen Plan, das gleiche Konzept, die gleiche Blaupause, einmal nicht in Materie ausgeführt. Und wie wird dieser neue Leib, der das gleiche Konzept ist, wie ich in Materie bin, aber ausgeführt in ewigem Stoff, wie wird das aussehen? Man wird mich erkennen, ich bin der gleiche Mann, Sie sind die gleiche Frau, aber Sie sind ausgeführt, wenn Zeit verschlungen wird von der Ewigkeit. Jesu Auferstehungsleib war erkennbar. Sie haben ihn erkannt. Aber er verschwand vor ihren Augen. Wann verschwand er vor ihren Augen? Auf der Emmausstraße, nicht wahr? Als er in die Herberge ging. Als er dann hinaufging zum Himmel und sagte, so komme ich wieder. Also was auf uns wartet, ist, dass wir einen verklärten Leib bekommen. Aus der gleichen Konzeption, aber in die Ewigkeit ausgeführt. Also, und das ist der Zweck der Schöpfung, dass wir, die wir fleischlich sind, im Fleisch gebaut, dass wir eines Tages verschlungen werden von der Ewigkeit. Und dieses Verschlungenwerden von der Ewigkeit bedeutet einfach, dass ich realisiert werde, nicht in Raum und Zeit, sondern in ewigem Stoff, der nicht vergeht. Haben Sie Fragen da?
Ja, warum ist das dann aber weder Mann noch Frau der Leib?
Ja, also Geschlecht ist nicht vorhanden, wo Raum und Zeit nicht sind. Geschlecht. Denn ich meine, Wenn wir ewig sind, braucht man keine Replikation. Das ist ja klar. Aber das kommt gleich. Ja, das ist richtig. Sind Sie mit mir oder haben Sie da Schwierigkeiten?
Nein.
Die Idee ist, dass der ewige Gott, Jesus, zur Rechten der Majestät in der Höhe, sich ausweisen kann als Mann. Die Spezies, Homo sapiens, der letzte Adam, ist in die Gottheit, die zweite Person der Gottheit, eingegangen. Und in Ewigkeit sitzt ein Mann. Und sein Körper ist der gleiche Plan wie damals auf Erden, nur realisiert in einem Auferstehungsleib. Das ist es. Und dieser Plan ist ewig. Jeder Mensch ist ein Plan, ein ewiger Plan und ist heilig. Und diese Idee der Materialisten, dass man die Menschen niedermähen darf und sie vernichten darf, wie man will, kommt davon, dass sie keinen Respekt haben vor dem ewigen Plan Gottes in jedem Menschen, auch bei den Kranken. Das ist es. Nun, Gott hat diesen ewigen Plan konzipiert und in gespitzter, schönster, vollkommenster Form realisiert, in Verbindung ausgeführt, in Stoff, in Materie, im Ackerboden. So sind wir die ewigen Pläne Gottes in Ackerboden ausgeführt. Nun, er hat Adam da und Adam steht da mit 46 Chromosomen. Sehen Sie, 46 Chromosomen. Da sind sie alle da und in diesen 46 Chromosomen ist der heilige, ewige Plan Gottes realisiert in einem Menschen. Nun, die Schöpfungsarbeit ist nicht in der Realisierung dieses Planes in Chemie. Das ist relativ leicht, wie die Realisierung der Pläne des neuen Mercedes in der Materie, in Metall, nicht so schwierig ist. Das, was wichtig ist, ist die Planung. Nun, die Planung ist realisiert in Mensch in materieller Form und jetzt will Gott eine Frau haben. Was soll er machen? Soll er eine Frau neu machen? Nun, Sie dürfen mir nicht böse sein, wenn ich sowas sage, aber hören Sie mal zu. Alle Intelligenz will unnötige Arbeit, haben Sie mich verstanden? Unnötige Arbeit vermeiden. Also ich rede nur von mir. Oh, ich muss sehr vorsichtig, sein. Denn die heutige Generation ist faul und das kann ich nicht vertragen. Aber unnötige Arbeit, meine, schon als Kind habe ich das gelernt. Im Internat, wo ich war, wenn wir etwas Böses getan hatten, mussten wir schreiben, ich darf keine Fenster einscheiben, 500 einschlagen, 500 Mal schreiben. Und ich habe gedacht, das ist sehr böse, dass man, ich muss keine Fensterscheiben einwerfen, nicht wahr, dass man schreiben soll. Und wissen Sie, wie wir es gemacht haben? 6 oder 10 Stifte, zusammengebunden, gerade richtig, und damit einmal hat man 6 Sechste geschrieben, nicht wahr? Nur das Einzige, was man nicht tun durfte, war einen Fehler machen, sonst hatte man 6 auf einmal. Und der Schulsprecher hat das gleich gesehen, aber haben wir eine Ohrfeige noch dazu. Aber eigentlich ist es nicht unintelligent. Würden Sie das mir zugeben? Also gut, also Replikation en masse ist an sich nicht schlecht. Nun, Gott hätte, weil er der ewige Intelligente ist, der Logos ist, der hätte Eva neu machen können. Er hätte ein Konzept von Eva im Himmel machen können. Und dann hätte er runterkommen können und aus der Erde Eva machen können. Nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Sie haben auch nichts dagegen. Aber es ist viel gescheiter. Und entschuldigen Sie, das ist meine Meinung. Aber es scheint mir viel gescheiter zu sein, wenn er sagt, ich habe den Plan in Adam. In jeder Zelle unseres Körpers ist der ewige Plan von Ihnen aufgeschrieben. Sie haben Billionen von Zellen in Ihrem Körper. Und mit Ausnahme, sind Sie mit mir, mit Ausnahme der roten Blutkörperchen, wo der Plan kaputt gegangen ist, degenerieren ist. Und mit Ausnahme der Spermien, wo man nur die Hälfte hat, 23, mit Ausnahme der Oven, der Eier, wo man nur 23 hat, sind alle Zellen, die haben eine vollkommene Garnitur von dem Plan Gottes, von dem genetischen Code. Alles ist da. Also theoretisch könnte ich also ein Schnippelchen von meiner Nase nehmen. Und wenn ich eine passende Gebärmutter finden könnte, könnte ich sie in eine Gebärmutter tun. Und sie sollten funktionieren wie ein Ei. Und man sollte mich hervorbringen können wie die Orgelpfeifen. Oder man sollte Einstein nehmen können, nach seinem Tod, denn die Zellen leben eine ganze Zeit nach dem Tod, nicht wahr? Aus seiner Leber. Und man hätte Einstein eigentlich züchten können, millionenweise, aus den Zellen, denn der Plan ist da. Nur geht's nicht. Warum geht's nicht? Also muss ich Ihnen sagen, worum es nicht geht. Hier haben wir eine Zygote. Das ist eine menschliche Zelle oder eine Zelle von irgendeinem Tier, von Kaninchen oder Maus oder Bienenorchidee, wenn Sie wollen. Und da hat man hier drin den Plan, den genetischen Code, den wir heute Morgen beschrieben haben. Und dieser Kern ist umgeben worden, wird umgeben von Zytoplasma. Und das Zytoplasma ist am Leben. Nun, wenn ich diese Zelle, diese Zygote, dieses Ei, in eine Gebärmutter der gleichen Spezies tue, dann entsteht ein Baby. Mensch. 9 Monate, und da haben Sie Adam oder einen Menschen, Frau oder Mann. Aber wenn Sie hier diese Zelle nehmen, das ist eine Zelle aus der Rippe. Und die Rippenzellen sind nicht sehr differenziert. Sie haben also alle Informationen, um einen Menschen zu machen. Nur ist sehr viel Information mit Tesafilm sozusagen zusammengeklebt, zugeklebt. Sodass, wenn die Ribosomen, von denen ich heute Morgen sprach, die 46 Chromosomen herunterlaufen, lesen Sie in dieser Zelle nur sehr wenig Information, die auf den 46 Chromosomen steht. Die lesen nur genug, um Rippenzellen zu machen. Einen ganzen Baby machen Sie nicht. Der Grund ist, dass die Information von diesen 46 Chromosomen zu einem sehr großen Teil zugeklebt ist mit einem Chromosom, mit einem Protein, mit einem Eiweiß, dass dann die Information nicht gelesen wird. Es ist wie man ein Schreibheft nimmt und dann mit schwarzem Tesafilm 99% der Information zuklebt, nur die Unterschrift lässt man. Ich war A.E. Wilder Smith, hat es gemacht. Aber was er gemacht hat, vielleicht Titel oben, ich war Evolutionstheorie, Titel oben und alles andere inzwischen ist ausgelassen. Nur weiß man, dass ich es geschrieben habe, nur kann man die Information nicht lesen. Nun, was ich Ihnen zeigen will, ist, wie man die ganze Information rausbekommt und den Tesafilm wegmacht. Wenn man, dies ist die Methode, das zu tun. Man nimmt diese beiden Zellen und man tut sie auf einen Mikromanipulator. Ein Mikromanipulator ist eine Seziervorrichtung, die mikroskopisch arbeitet. Unter einem Mikroskop guckt man rein mit beiden Augen und da geht man an die Zelle heran mit diesen Pinzetten, nicht wahr? Geht man dran und dann nimmt man aus der Eizelle, man nimmt den Kern raus. Man nimmt ihn weg. Und man tut den Kern außerhalb des Zytoplasma. Nun, das Zytoplasma lebt noch. Aber wann die Information zur Zellteilung nicht mehr da ist, lebt sie, aber rein vegetativ. Sie lebt und lebt, aber kann sich nicht teilen. Also hat die Fähigkeit der Zellteilung verloren. Und dann tut man das Gleiche mit der Rippenzelle. Nun, wenn die Rippenzelle aus einem sehr jungen Organismus kommt, wie man es jetzt getan hat in Genf, bei einer Embryomaus, die Rippenzelle so unter einen Mikromanipulator tut, nimmt man da auch den Kern raus und lässt das Zytoplasma allein. Also man entkernt die Zellen mit dieser Methode. Dann tut man dieses. Sind Sie mit mir? Dies ist maßgeblich. Man nimmt den Kern aus der embryonischen Rippenzelle, man nimmt den Kern raus und man tut den Kern in das Zytoplasma des Eies. Also man nimmt eine Zelle aus der Nase, besonders wenn ich Embryo bin, dann würde das gehen. Und man tut den Kern in das Eiweiß, das Zytoplasma, eines Eies einer Frau. Also man tauscht die Kerne aus. Man tauscht die Kopien, den Plan, die Konzeption der Zelle aus. Und dann, wenn man das gepflegt hat und zusammengetan, hat man ein Ei mit dem Kern, mit der Genetik, mit dem Genom einer differenzierten Zelle. Und dann tut man das in einer Gebärmutter. Man hat es getan bei Mäusen, man hat es getan bei Salamandern und man hat es getan bei vielen tieferen Tieren. Und wissen Sie, was rauskommt? Vollkommenes Baby bei Mäusen. Vollkommen. Also wenn man diese Zelle sich wechseln lässt normal, wird die Zelle nur Rippenzellen hervorrufen. Wenn man aber die Umwelt so verändert, dass das Zytoplasma die Umwelt des Kernes wird, dann kann, sind Sie mit mir, dann kann das Zytoplasma eines Eies die ganze Blockierung der Genetik wegnehmen. Und dann, wenn die Ribosomen rüberfahren, lesen sie alles, was da drin ist, und nicht das, lassen das nicht aus, was unter dem Tesafilm sozusagen war. Sie lesen alles. Und sie produzieren ein vollkommenes Baby. Man hat es getan bei 3 Mäusen. Auf diese Art und Weise. Und man wird es tun, wenn es keinen Krieg gibt, wenn wir uns nicht in die Luft sprengen. Man wird es auch tun bei Menschen. Die Theorie ist da. Denn die Maus ist biologisch gesehen uns sehr nah. Wenn man das tut, dann hat man die Fähigkeit, aus einer vegetativen Zelle ihres Körpers einen ganzen Organismus zu machen. Sehen Sie, es ist nicht so schlimm. Die Pflanzen können das sehr leicht tun. Wissen Sie, was ich getan habe mit meinen Rhododendron? Ich habe da abgeschnitten, kleine Zweige, und dann habe ich über die Stelle, wo man abgeschnitten war, da habe ich etwas Hormon reingetan. Siehe da, hier hat man eine neue Rhododendronpflanze bekommen. Und da diese Rhododendronpflanzen sehr teuer sind, freue ich mich sehr. Aber aus einer differenzierten Zelle hat man den ganzen Organismus bekommen. Man kann das tun bei Pflanzen sehr leicht. Aber bei Menschen und bei Tieren ist es sehr schwierig. Aber man kann es machen. Nun, wenn Gott das gemacht hat mit Adam, die erste Voraussetzung ist, eine Zelle zu haben, die wenig zusammengeklebt ist mit Tesafilm, sinnbildlich gesagt, wo die Information bloß liegt. Und Rippenzellen sind primitive Zellen, wenig differenziert, und die eignen sich mit am besten. Als ich zu der Erkenntnis gekommen bin, stellen Sie sich vor, wie ich mich gefreut habe. Eine praktisch undifferenzierte Zelle, je jünger der Organismus ist, je weniger differenziert. Und deshalb nehme ich einen Teil, eine Art von Zellen, wo es sowieso wenig differenziert ist, und dann nehme ich ein Embryo davon, wo es sehr jung ist, und aus dem hätte man Millionen von Einstein züchten können. Denn der Plan von Einstein war drin. Nun hören Sie mal, meine sehr verehrten Damen und Herren, da bin ich fertig, damit Sie Fragen stellen können. Wenn man das gemacht hat bei Adam, der Mann hat 46 Chromosomen, davon zwei, ein Paar, XY. Und wo sie Y haben, da haben sie einen Mann. Und wo sie XX haben, da haben sie eine Frau. Also wenn er Adams Rippenzellen genommen hat, wie er sagte, hätte er eigentlich nur Adam rausbekommen müssen, einen Mann. Denn das Ganze hätte sie abgelesen und das wäre dann Adam gewesen. Nun, er wollte nicht noch einen Adam haben, er hatte einen Adam, der war vollkommen, das war genug. Wie macht er die Frau? Das ist ja wunderbar, wie einfach das ist, ohne einen neuen Schöpfungsakt zu tätigen. Wohl alles, was man tun muss in der Biologie, um aus einem Mann, aus einem Männchen ein Weibchen zu machen, ist ganz offenbar. Man streicht oder vernichtet Y. Wenn man das tut, ist die Genetik so gebaut, dass das, was zurückbleibt, sich automatisch vervielfältigt. Und da wird Y gestrichen und da wird er automatisch Y ersetzt durch X. Dann hat man zwei X und da kommt aus einem vollkommenen Mann eine vollkommene Frau. Nun, ich sage Ihnen diese Dinge nicht, um dogmatisch zu sein. Ich sage Ihnen diese Dinge nicht, um zu sagen, das ist meine Doktrine, wenn Sie da nicht glauben, sind Sie verloren. Ich meine, so ist dummes Zeug. Das sage ich das nicht. Was ich tue, ist Ihnen zeigen, dass das Wort Gottes nicht Unfug ist. Sehen Sie, wenn das Wort Gottes verlangt hätte, dass ich daran glaube, dass Jonah den Walfisch verschluckt hätte, könnte ich das tun. Könnten Sie glauben, auch wenn das Wort Gottes von Ihnen verlangt, dass Jonah, der Mann, den Pottwal geschluckt hätte? Unmöglich, nicht wahr? Sie können sich die Zähne zusammenbeißen, Sie können in den schönsten Krampf hineinkommen und sagen, das ist schon ein Glaube, nicht wahr? Das müssen Sie respektieren. Es ist nicht unsinnig, es ist sogar sehr vernünftig, wenn Gottes Wort sagt, er habe Eva aus Adams Rippe gebaut und dass Eva und Adam vom gleichen Fleisch waren und dass Adam sagt, endlich Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Das ist das Mysterium Gottes über das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Ich will nicht, meine lieben Freunde, nicht, dass Sie daran glauben, was ich da sage. Ich sage das nicht ex cathedra. Ich gehöre nicht in dieses Amt, nicht wahr, das zu sagen. Aber was ich Ihnen sage, ist, dass Gott nicht verlangt, wenn Sie glauben, dass Sie Ihre Intelligenz und Ihren Verstand in die Tasche stecken und schön verdecken. Dass Sie anfangen ex cathedra Sätze zu machen und sagen, das müssen Sie glauben, so heißt das Wort Gottes. Was ich Ihnen sage, ist, dass es nicht schwer ist, die Bibel zu lesen und auch als Wissenschaftler Gott anzubeten, das auf so wunderbare Art und Weise gemacht hat. Er hat die Menschen in Adam erschaffen und Eva kommt ohne Geschlecht und ohne Hinzutun menschlicher Tätigkeit, hat er Eva gemacht. Ich kann es anfangen, ein wenig zu verstehen, wie er es getan hat. Aber das alte Gelächter über die Entstehung des Wortes Gottes ist verstummt in informierten Kreisen.